Ja, Jesus, wir sind dir ewig dankbar für das, was du da hast für uns am Kreuz. Nur wegen dem können wir hier stehen und mit dir Gemeinschaft haben. Danke viel, viel mal. Danke für deine Nähe, für dein Wirken jetzt durch dein Wort. Danke, redest du zu uns. Hilf uns, unsere Herzen zu öffnen. Amen. Und jetzt freue ich mich auf dich, Björn. Er wird sich selbst kurz vorstellen. Ich habe gesehen, er hat ein Foto von seiner Familie da. Deshalb überlasse ich das gleich dir. Das ist einfacher. Du kennst dich besser.
Danke. Hey, schön hier zu sein. Kann ich kurz fragen, wer war am Wochenende, also Freitag oder Samstag hier? Ein paar, super, Hammer. War echt toll mit euch, super. Und Britta und ich freuen uns riesig. Also es ist wirklich das erste Mal, dass wir in der Schweiz predigen. Ihr habt gehört, dass wir 220 Tage im Jahr unterwegs sind. Das liegt daran, dass wir verschiedene Organisationen leiten. Wir sind Missionare des Deutschen Pfingstbundes, BFP, in dem ich unsere globale Arbeit leite. Wir haben über 1500 Gemeinden weltweit und das hat viel damit zu tun, sie zu besuchen, Leiterschulungen zu machen und Ähnliches. Und ich dachte, ich fange mal da an. Oh, ihr habt schon das Bild da oben, guck mal, genau. Also ich habe ja von unserer Familie gesprochen. 1, 2, 3 Generationen erinnert euch. Wir haben die Mose-Generation, wir haben den Josua, der immer kämpft, und den Hur, der da oben rumsteht. Also für die, die nicht da waren, hört mal rein, wer überhaupt Hur war. Und hier seht ihr unsere Familie, weil die ganze Geschichte war ja, Britta ist seit ihrem zweiten Lebensjahr über viele, viele Jahre sexuell missbraucht worden als Kind. Ihr Körper war zerstört. Wir haben das Zertifikat von der Uniklinik in Münster, dass sie zu 99,9% unfruchtbar ist, weil der Unterleib zerstört ist. Und ich werde den Tag nie vergessen, wo meine Frau vor mir stand mit einer Rose und sagte, ich bin schwanger. Und wir sagten, das geht doch gar nicht. Und was ihr hier seht, ist die Mose-Generation, die sind neben Britta und mir da oben noch ein älteres Ehepaar, weil unsere 3 Töchter von klein auf gebetet haben, dass Gott ihnen 3 Brüder gibt. Und die hat er auch in Österreich gefunden, in einem kleinen Dorf in Oberösterreich. Also unsere 3 Schwiegersöhne sind Brüder aus der gleichen Familie. Deswegen sehen unsere Enkel auch ziemlich ähnlich aus. Und unsere 2 Söhne mussten dann andere Frauen heiraten, weil die Familie hatte nur 3 Söhne. Ja. Und dann haben wir die 2. Generation, wir haben 5 Kinder also. Und unsere 5 Kinder-Ehepaaren sind 5 Pastoren, sind 2 Missionsleiter und eine Lobpreisleiterin, die all unseren Campusen, unseren gesamten Kreativbereich leitet, die Joy. Und dann haben wir noch die Hur-Generation, die 3. Generation. Und was ihr da seht, ich sage euch nicht, wer es ist, da ist Rachel dabei, ich hatte davon erzählt, wie sie regelmäßig Dämonen austreibt. Oder ihre Tochter Zoe, die mit 10 Jahren die jüngste anerkannte, zertifizierte Evangelistin von CEFAN, der Mission CEFAN in der Welt ist, weil sie ständig auf der Straße steht mit Mikro und Jesus predigt und den Kranken die Hände auflegt. Aber ihr seht da auch Lobpreisleiter dabei, ihr seht da Gottesdienstleiter mit 10 Jahren dabei. Weil wir glauben an den Gott der Generationen. Und deswegen wollten wir euch einfach dieses Bild zeigen. Und die gute, Gott hat uns ein Wort gegeben. Ihr habt das am Wochenende so ein bisschen die Geschichte gehört. Und die Verheißung Gottes für uns am Anfang war, Björn und Britta, seid ihr bereit zu leiden, damit eure Kinder die Frucht eurer Leiden sehen, das Wachstum. Und eure Kinder und eure Enkel werden die Wurzeln in die Tiefe schlagen. Und wir haben den Preis bezahlt, Britta und ich. Unsere Kids sehen gerade enormes Wachstum. Unsere Gemeinden wachsen, multiplizieren sich. Unser Evangelisationswerk, wir sind, letztes Jahr hatten wir 92 Einsätze, ich weiß gar nicht, wie viele wir dieses Jahr sind, von Großevangelisationen bis Kleinevangelisationen, viele Gemeinden in Europa ausgebildet für Evangelisation und Multiplikation. Und wir sind einfach zutiefst berührt von dem, was Gott tut. Ich habe dann noch ein Slide mitgebracht, bevor ich in die Predigt gehe. Britta und ich sind Missionare, wir sind unterwegs. Und wenn ihr einfach mal gucken wollt, mit uns in Kontakt bleiben wollt, nehmt einfach mal den QR-Code, der geht auf unsere Webpage, da könnt ihr in den Rundbrief rein oder Social Media ist einfach folgen und einfach bitten, mitzubeten, weil wir glauben wirklich, dass Gott etwas dabei ist, in den Nationen zu tun. Ich glaube von meinem ganzen Herzen, dass die Generation Z und Generation Alpha, ihr werdet eine Erweckung erleben, von ganzem Herzen, weil alle Zeichen in den Nationen stehen darauf, alle Zeichen. Und der entscheidende Punkt ist, ob wir Alten es schaffen, euch den Platz zu machen und euch dabei zu begleiten, Oma und Opa zu sein, Großeltern zu sein, ja, die nicht mehr erziehen wollen, weil das ist das Schöne, Oma und Opa, ich habe eins gelernt, ich erziehe meine Enkel nicht, weil wenn ich das probiere, habe ich Ärger mit meinen Kindern. Ja, sondern dabei zu sein, ich bin der Opa verantwortlich für Schokolade. ja, verantwortlich da zu sein, sie zu ermutigen und ihnen Platz zu machen. So, wenn ihr das wollt, bitte bleibt einfach dabei, folgt uns, ermutigt uns, betet für uns, schreibt uns Ermutigungen, das lieben wir, das brauchen wir, weil man denkt, die sind viel unterwegs, die haben es ja, aber das stimmt gar nicht, wir sind ganz normale Menschen. Wir haben Emotionen, wir haben Herausforderungen und wir haben ein spannendes Leben, das ist voll cool. Und heute möchte ich zu euch über Licht sprechen. Habt ihr das vielleicht schon bei der Einladung gesehen, über Licht sein. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich mag zum Beispiel Weihnachten, Britta und ich, Weihnachtszeit. So diese Weihnachtsbeleuchtung. Und dann ist das alles so romantisch in den Städten zum Beispiel. Es ist wunderschön, dass irgendwie diese romantische Bling-Bling-Art und Weise. Wir kamen aus einer sehr romantischen Umgebung in Deutschland und dann kamen wir nach Frankreich und da ist Weihnachtsbeleuchtung ganz anders. Da ist wirklich Bling-Bling. Alles blinkt nur irgendwo. Wir werden erstmal ganz durcheinander. Aber Licht macht etwas mit uns. Und es steht im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, Vers 4 bis 9, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wir sprechen hier von Jesus. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle, die durch ihn glaubten, da fehlt mir was bei mir. Damit alle, die ihn glaubten, ich gucke mal auf den Text da, glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in der Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Jesus sagt das Wort ganz klar, war das Licht. Und dieses Licht war das Leben für die Menschen. Okay? So einfach von der Basisaussage mal. Aber hinter diesem Ausdruck Licht steht so viel mehr Symbolik. Hinter dem Ausdruck Licht ist so viel mehr Botschaft. Und lass uns mal ein bisschen hineingehen, was eigentlich die Rolle des Lichts ist. Okay, wir haben also gelesen, Johannes 1, das Licht ist dafür da, damit es eben da ist und die Nacht letztendlich in der Finsternis scheint. Aber wisst ihr, laut Physik gibt es gar keine Finsternis. Was ist Dunkelheit? Wer weiß, was Dunkelheit ist? Ganz genau, Abwesenheit von Licht. Ich habe eine gute Nachricht. Die Welt war noch nie finster. Die Welt war noch nie finster. Die Welt hatte einfach Abwesenheit von Licht. Wenn du denkst, dass deine Umgebung, deine Stadt, die Welt finster ist, dann muss ich dir einfach nur sagen, dann bist du einfach nicht da. Weil wenn du da wärst, würdest du ja leuchten und die Finsternis wäre weg. Da, wo Finsternis ist, ist einfach nur Abwesenheit von Licht. Und das ist so einfach. Das heißt, ich muss die Finsternis gar nicht bekämpfen. Ich muss einfach nur Licht sein. Weil ich habe eins gelernt, wenn ich den Lichtschalter anschalte, hat die Finsternis noch nie widerstanden. Weil wenn das dann dunkel bleibt, weiß ich einfach nur, die Birne ist kaputt oder wir haben ein Stromproblem. Es geht um das Licht, was einfach alles überleuchtet. Also wenn Dunkelheit Abwesenheit von Licht ist, Mangel an Licht ist, dann ist es meine Herausforderung als Christ, dieses Licht zu sein. Wir kennen diese Bibelstelle vielleicht. Ja, Licht in der Welt sein, aber dann wirklich glatt tiefer hineinzugucken, was es heißt. Du hast vielleicht bereits gemerkt, wie du selber mit Dunkelheit umgehst. Aber ich möchte dich einfach heute ermutigen. Du bist die Person, die Dunkelheit vertreibt, indem du einfach Licht bist. Du bist die Person. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist Glauben. Ich liebe, wenn es in Jesaja 9, Vers 1 bis 2, da steht, das Volk, das im Finstern wandelt, das heißt, das Volk, was ohne Licht wandelt, okay, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihnen geleuchtet. Du hast die Nation vermehrt, hast sie groß gemacht, die Freude. Sie freuen sich vor dir gleich der Freude in der Ernte. Wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe diesen Vers. Erstmal spricht es davon, von dieser Einfachheit, Licht zu sein. Und dann passiert etwas. Wenn wir Licht sind, wird Gott das Volk vermehren. Dann wird Gott das Volk vermehren. Wie bin ich Licht in meiner Umgebung? Indem ich die Werte des Reiches Gottes, das Leben Jesu hineinbringe. Wenn Jesus sagt, macht Jünger, dann sagt er nichts anderes, seid auszubilden, damit ihr so werdet wie ich. Wie war Jesus? Ja, der war ganz gut drauf. Der ging rum und heilte alle Kranken. Die Menschen waren begeistert wegen der Worte der Gnade, die er aussprach. Also wenn er den Mund aufgemacht hat, da vibrierte was in den Herzen. Da kam Hoffnung auf. Und dann geht es weiter, da spricht es von der Ernte. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Bibelvers, wo steht im Johannes, wir sollen die Augen aufheben, Johannes 4, die Felder sind reif zur Ernte. Und in dieser Erntezeit, wenn Gott plötzlich anfängt, Menschen zu segnen, Menschen zu berühren, da entsteht so eine Freude, so eine riesige Freude. Ja, weil man einfach merkt, wow, auf der einen Seite, Gott segnet Menschen, Gott tut Menschen Gutes, die im Finstern waren, sehen plötzlich Licht. Und auf der anderen Seite merke ich, wow, Gott kann sogar mich gebrauchen. Unglaublich. Daran sieht man, dass er Gott ist. Das hat sonst keiner geschafft, mich zu gebrauchen. Herr, du bist gut. Aber was ist eigentlich die Rolle des Lichts? Also das Erste, was wir jetzt gelesen haben, Licht erhält. Licht erhält, okay? Erster Punkt, ist ganz einfach. Aber der zweite Aspekt ist, Licht macht sichtbar. Was heißt das? Wir sehen, oder ihr seht, was ihr hier seht, weil jedes Objekt ja Strahlen ab und Strahlen absorbiert oder reflektiert. Also auf Hochdeutsch, wenn du das hier als, wer sieht das hier als rot? Gibt es ein paar Farbenblinde hier? Ihr seht das als rot, nur ein paar, wow. Okay, ihr seht das als rot, weil bestimmte Wellen hier absorbiert werden und andere werden reflektiert. Okay, und beim Schwarz sind das eben andere Wellen. Ja, das ist das Ergebnis von dem Sichtbarwerden von Dingen. Es geht um Wellenlängen, unterschiedliche Wellenlängen werden verschluckt oder reflektiert. Deswegen entdecken wir Farben und empfinden Farben, wie sie sind. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt hier ist, Licht bringt Farben ins Leben. Und das ist eine interessante Sache. Was ihr über viele, viele Jahre, kennt ihr Isaac Newton? Habt ihr bestimmt schon in der Schule von gehört. Ja? Über viele, viele Jahre, da dachte man, tja, Licht ist einfach in den Objekten selber. Man dachte das wirklich, man hat nicht an Strahlen gedacht. Und man dachte, dass Licht eigentlich nur weiß ist. Und dann kam 1660 Isaac Newton. Und er zeigte, dass das Licht nicht transparent ist, sondern aus 7 verschiedenen Farben besteht. Da wissen wir Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Und dass diese Farben ja das Spektrum des Lichts bilden. Und somit war Newton der Erste, der das gezeigt hat, dass die Brechbarkeit eines Lichtstrahls, seine Neigung durch den Durchgang durch ein Medium unterschiedlicher Dichte abgelenkt wird. Das heißt, mit dem Lichtstrahl gibt es eine Aufspaltung wegen der Wellenlänge. Okay? Und ihr kennt das vielleicht noch, also Newton, der hatte dann so einen Test gemacht. Sie hat das Fenster da rechts, hat ein kleines Loch reingemacht, da kam so ein bisschen Lichtstrahl durch. Und dann hat er das gebrochen. Und auf der anderen Seite hat er plötzlich festgestellt, wow, da kommen viele Farben durch. Kennt ihr das noch aus der Schule? Mit dem Prisma? Ja, das war so das ganz einfache Beispiel. Wie viele Farben hat das Licht eigentlich? Oh, guck mal hier, Prisma, da zeigen wir euch das. Indem wir dann hineinschauen, brechen das Licht und stellen fest, wow, das ist viel mehr, als was ich dachte. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, wie geht man eigentlich mit diesem Licht um? Das Licht wird gebrochen und dann wird es nochmal gebrochen. Das heißt, um die Farben des Lichts sichtbar zu machen, müssen sie gebrochen werden. Also wenn Gott sagt, hey Björn, du bist Christ, du bist ein Licht in der Welt, damit die Farbe meines Lichts sichtbar wird, geht das nur über Zerbruch. Das geht nicht anders. Es ist nicht anders machbar. Und viele Christen denken, dass wenn ich einmal gebrochen bin, dann ist es zerbrochen, dann ist alles okay. Aber der Punkt ist, ein Prisma bricht die Farbe zweimal. Weil sonst würden wir jedes Mal, wenn wir nur eine Scheibe hätten, die Farben des Lichts sehen. Sehen wir aber nicht. Das Licht muss zweimal gebrochen werden. Und da kommt der Punkt rein. Oft sind wir als Christen und denken, ich habe doch mein Leben Jesus gegeben. Ich habe mich also gedemütigt. Ich bin zerbrochen vorm Herrn. Aber ich sage dir eins, wenn du nur einmal zerbrochen bist, ist das Licht nur in dir, aber die Welt sieht es immer noch nicht. Und das macht den ganzen Unterschied. Nicht, weil du Jesus in dir hast, veränderst du die Welt. Und nicht, weil du Jesus in dir hast, wird die Welt erleuchtet. Nur wenn Jesus in dir ist und durch dich wieder raus kann, kommt die Farbe ins Leben. Kommt die Farbe ins Leben. Das heißt, wir sprechen davon, dass wir uns unter Jesus demütigen. Es gibt so eine goldene Regel. Entweder demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes oder ich werde wahrscheinlich gedemütigt. Demut ist der Schlüssel mit Glauben zu einem effektiven Leben als Christ, Licht in dieser Welt zu sein. Und dann kommt dieser, Bibelvers in Matthäus 21, 42 bis 44. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden von dem Herrn? Er ist dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Was heißt das eigentlich? Der Eckstein. Was ist der Eckstein? Damals, in damaliger Zeit, wurden Häuser gebaut wie heute. Aber man hatte keine Wasserwagen, man hatte übrigens auch kein Lasergerät. So, was man hatte, war eine Ecke. Und man hatte Mathematik. Also man hat das Viertel, meinetwegen Viereck, ausgesucht und dann hat man den Eckstein gesetzt. Das war der größte Stein. Es war ein großer Stein. Warum? Damit er nicht verrutschen konnte. Der durfte nicht verrutschen, der Eckstein. Und von diesem Zeitpunkt an, damit man die erste Etage oder das Dach in Waage haben konnte, musste man Mathematik anwenden. Okay, und wie war das? Ja, Dreieck. Dreiecksrechnung. Hoch, rüber, Diagonale. Okay, wenn ich hier auf dieser Seite von dem Stein 3 Meter hoch messe und 5 Meter darüber, dann muss ich auf dieser Seite einfach 3 Meter hoch messen, 5 Meter und dann oben 5 Meter rüber, damit ich ihn waage. Wenn ich das nicht gemacht habe, so auf diese Art und Weise, und dieser Stein sich wackeln konnte zum Beispiel, dann war die nächste Etage vielleicht 2, 3, 4 Zentimeter in Unwaage. Kennen Sie das in alten Häusern, wenn die nicht gerade sind? Ja, wenn ich genau gemessen wurde, weil es keinen Eckstein gab. Wenn ich aber über mehrere Stockwerke baue, dann kann es sogar so schief werden, dass die ganze Statik in Gefahr ist. So, wer ist dieser Eckstein? Jesus ist dieser Eckstein. Das heißt, der Eckstein ist der Wert, auf dem ich mich demütige. Die Werte Jesu. Also es geht nicht darum, dass ich mich mit Pastor Ueli vergleiche. Der ist lieb und der ist ganz toll und das ist ein Mann Gottes, aber sorry, der ist nicht Jesus, er ist nicht der Eckstein. Der Eckstein ist Jesus alleine. Ich kann mich nur mit Jesus vergleichen, weil alles, damit mein Leben in Waage ist und mein Leben statisch, solide ist, geht es nur die Werte Jesu. Und die Werte Jesu sind tough, die sind hart, die sind gar nicht so einfach. Liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die dich gar nicht mögen. Das heißt, das kostet was, Leute. Gib Geschenke, geht auf die zu. Seid Licht in der Finsternis. Aber ich bin sogar ein Licht in der Gemeinde. Da brauchst du nicht. Das ist so, als ob du, weiß nicht, in einen Raum 500 Wattbirnen hinstellst oder irgendwas. Halogenscheinwerfer. Nee, brauchst du nicht. Die Finsternis braucht Licht. Aber wie? Ja, tut Gutes. Heilt die Kranken. Nimmt euch Zeit mit ihnen. Esst mit ihnen, wie es in Lukas 10 steht. Hört ihnen zu, ihre Bedürfnisse. Und antwortet auf ihre Bedürfnisse. Denn ich habe euch gesandt, ich habe euch alles gegeben. Aber Jesus, wenn ich mich mit Britta vergleiche, so, da bin ich doch gar nicht so schlecht. Und wenn ich mir doch Björn angucke, dann bin ich viel, viel besser. Ja, du sollst ja aber nicht mit Björn und Britta vergleichen, sondern mit mir. Warum? Und das ist eben dieser Punkt in diesen beiden Versen. Wenn ich mich auf ihn werfe, mich demütige und sage, okay, dein Wille geschehe, nicht meine. Mit dir vergleiche ich mich alleine, dann ist es gut. Wenn ich das nicht mache, wird dieser Wert mich irgendwann zermalmen. Dann wird er mich irgendwann zermalmen, mich zerstören letztendlich. Mir nicht erlauben, Licht zu sein. Und weißt du, was passiert, wenn wir nicht Licht sind? Mit der Zeit ist es sehr wahrscheinlich, dass das Licht in uns langsam abnimmt. Das Licht in uns langsam abnimmt. Also es gibt einen Unterschied zwischen sich demütigen und zerstören. Aber Jesus hat echt eine Doppelrolle. Es gibt keinen anderen, mit dem ich mich vergleichen kann. Es gibt keinen anderen, neben dem ich mich stellen kann und sagen kann, okay, Herr, was willst du tun? Was ist hier einfach und was ist schwer? Ich hatte eine Situation, oder wir hatten eine Situation in unserem Leben, ich habe das erzählt am Wochenende, in 7 Jahren, 15 Mal hat man unser Haus ausgeräumt. Und wir wussten immer, wer es war. Das war eine Familie aus unserer Nachbarschaft und wir konnten jetzt eine Entscheidung, wir konnten zur Polizei gehen, da war klar, viele Türen würden sich schließen fürs Evangelium. Oder wir konnten einfach nichts machen. Und dann verging so die Zeit und irgendwann kommt die Nachricht zu meinen Ohren, das Haus dieser Familie ist abgebrannt. Und ich stehe da im Gebet und sage, Herr, ich preise dich, du bist der Gott meiner Rache. Du kümmerst dich um mich. Und während ich den Herrn so pries, was er für ein toller Gott der Rache ist, sagt er, ja, eigentlich ist das nicht meine Rache gewesen. Ich sage, ja, Herr, Björn, das ist nicht meine Rache, sondern das ist meine Möglichkeit, die ich dir gebe, deine Feinde zu segnen. Ja, Herr, das will ich tun. Ja, ich segne meine Feinde. In Jesu Namen spreche ich Segen über sie aus. Björn, nicht die billige Art und Weise. Und sorry, das sagen zu müssen. Gebet ist billig. Gebet ist wichtig. Gebet ist billig. Kostet dich fast gar nichts, außer ein bisschen Zeit. Und dann bin ich da im Gebet und sage, ja, Herr. Björn, die haben nichts mehr. Ja, Herr, aber eigentlich haben sie es auch verdient. Herr, du hast einen Kühlschrank. Sie haben keinen. Nimm deinen Kühlschrank und schenke ihnen deinen Kühlschrank. Herr, die haben mir 13 Kühlschränke geklaut. Jetzt soll ich denen den nächsten geben? Haben wir unseren Kühlschrank leer gemacht, haben ihnen den Kühlschrank gegeben. Herr, ich preise dich, dass ich so großzügig bin und dass ich meine Feinde segnen konnte. Und der Herr sprach, du hast noch einen Herd. Und dann haben wir angefangen, unser Haus leer zu räumen mit allen wichtigen Sachen und haben ihnen das geschenkt. Unsere Feinde gesegnet. Und dann kamen plötzlich unsere Nachbarn auf uns zu. Sag mal, wir hören, was da passiert. Das ist ja, ihr wisst schon, dass das die Familie ist, die euch immer ausgeraubt hat? Und wir nur zu den Nachbarn, woher wüsstet ihr das? Warum seid ihr auf dem Laufenden, wer uns ausgeraubt hat? Unglaublich. Aber dann, was wir sagen konnten, war, wisst ihr, wir sind Christen. Und unser Gott ist ein Gott der bedingungslosen Liebe. Und unser Jesus hat gesagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen und ihnen Gutes tun sollen. Das andere ist billig und einfach. Den Eckstein mag ich nicht immer. Das ist nicht immer einfach. Der kostet mich ab und zu viel. Der kostet mich Zeit, Energie, Überwindung, vielleicht sogar Geld. Der kostet mich was. Aber das Leben, was er gibt, ist ein solides Leben. Ist ein stabiles Leben. Ist ein Leben der Freude, weil wir werden froh jauchzen, wie man sich freut in Zeiten der Ernte. Und das macht dann den ganzen Unterschied. Jesus gibt uns dieses Beispiel auf dem Weg zum Kreuz. Da ist er im Garten Gethsemane. Und wir kennen wahrscheinlich alle diese Stelle. Herr, muss ich da wirklich hingehen? Kann dieser Kelch nicht an mir vorbeigehen? Das ist jetzt nicht so schön, was ich da erleben werde. Nicht nur das Leiden des Kreuzes, aber auch die Trennung von dir. Das wow! Ich meine, der hatte so einen Stressfaktor, dass er Blut schwitzte. Ihr könnt ja mal nachgoogeln, wann man Blut schwitzt. Das ist der höchste Stressfaktor, der Mensch ertragen kann. In dem Stress war er. Ich habe noch kein Blut geschwitzt. Wenn du noch nicht Blut geschwitzt hast, dann haben wir das noch nicht erlebt. Und ich wünsche uns das auch nicht. Und in diesem Fall sagt der Herr, ich mag es nicht, ich kann es nicht. Aber dein Wille geschehe, Vater. Dein Wille geschehe. Eckstein. Diese Werte zählen und diese alleine. Und ich will Licht sein in dieser Welt. Ich will nicht einfach nur einmal das Licht gebrochen haben und es in mir tragen. Ich möchte dem Herrn erlauben, dass es zweimal gebrochen wird, indem ich mich demütige und diese Schönheit des Lichts hervorbringe und nicht nur für mich selber behalte. Und ich möchte gerne in die 7 Facetten hineinschauen, 7 Facetten des Ausdrucks göttlicher Liebe, zu der er uns, glaube ich, echt ermutigt als Christen. Dieses Licht sichtbar werden zu lassen. Das erste Licht immer, der Vater zuerst, der himmlische Vater zuerst. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Herr, aber es gibt so Sachen, die mache ich gerne. Ich weiß, ich war Pastor der Gemeinde oder der Gemeindin und ich habe eine Sache, ich liebe Fußball. Ich war früher hier Hooligan und dann war ich lange nicht im Stadion, jetzt wohne ich in Marseille und da muss man ins Stadion und dann war mittwochs ja immer Champions League. Ratet mal, wann es nie Gemeindeveranstaltungen gab. Mittwochs. Und irgendwann sagte er, bist du dir sicher, dass du die richtigen Prioritäten hast? Und ich musste Buße tun. Und wir haben auf mittwochs abends Termine gelegt. Und ich dachte, Herr, das ist nicht fair. Aber du zuerst. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, ja eigentlich, ich folge Gott voll. Aber ist es wirklich immer der himmlische Vater zuerst? Ja, aber ich muss auch ein bisschen an mich denken. An mein Wohlsein, an mein Gleichgewicht, mein holistisches Leben und mein Wellness. Was auch immer. Habe ich so viel Vertrauen in Gott, dass sein Wille das Beste ist? Weil, ihr müsst euch mal überlegen, da bringt es Jesus doch fertig und sagt, dass wir unser Kreuz tragen sollen. Es ist doch eigentlich unglaublich, oder? Der sagt, Björn, du sollst das Leidensinstrument auf dich nehmen, damit du stirbst. Oh, das hört sich jetzt ganz anders an. So, nimm dein Kreuz auf dich, hört sich theologisch ganz gut an, ne? Aber nimm dein Leidensinstrument auf dich, damit du stirbst. Wem soll ich sterben? Ja, mir selber, meinen eigenen Willen. Warum? Damit das Licht da draußen strahlt. Damit ich ein Segen bin für meine Umwelt. Damit Gott mich gebrauchen kann, seine Herrlichkeit und seinen Ruf aufzubauen. Und das heißt, die zweite Farbe, die daraus immer herauskommen wird, wenn wir den Herrn als erstes lieben, Leute, dann lieben wir die Welt. Und mal ganz ehrlich, frag dich mal diese Frage. Ich stelle mir sie mir wieder, liebe ich die Welt? Nicht die schönen Teile der Welt, die Welt. Die Welt. Mit allem. Ich wohne in Marseille. Mann, wir haben hohe Kriminalitätsrate. Wir haben wenigstens 40 Hinrichtungen an irgendwelchen Ampeln jedes Jahr. Wir sind eine taffe Stadt. Wir sind eine sündhafte Stadt, eine grausame Stadt. Liebe ich diese Welt? Natürlich als Mensch, nein. Sie ist abscheulich. Sie ist abscheulich. Sie ist gewalttätig und gefährlich. Sie ist ablehnend, mich nicht annehmend. Und ich denke, du kannst dich mit manchen dieser Sachen identifizieren. Tun ist vielleicht nicht so gefährlich für Marseille, aber ich bin mir sicher, dass du schon Ablehnung erlebt hast. Ich bin mir sicher, dass du bestimmte Art von Menschen gar nicht so sehr magst, weil das sind wir. Aber wenn Gottes bedingungslose Liebe in uns so wächst, dass sie anfängt zu strahlen, dann fangen wir an, die Welt zu lieben. Und das setzt in uns etwas frei, das Verlangen nach Fürsorge. Dafür zu sorgen, dass es den Menschen um uns herum besser geht. Nicht einfach nur Jesus predigen, sondern den Menschen ein Segen zu sein. Den Menschen ein Segen zu sein. Aus dieser Liebe heraus, wenn wir sie empfangen für diese Welt, wenn das Licht da gebrochen ist, dann fängt etwas an, was man Mitgefühl nennen könnte. Plötzlich fange ich an, die Menschen zu sehen. Nicht nur die Welt, sondern die Person so und so. Mein Nachbar so und so, mein Kollegen so und so. Ich weiß, wir waren auf der Bibelschule und auch da durfte ich lernen, was es heißt zu überwinden. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren eine junge Familie, wir waren echt kaputt. Wir waren echt nicht easy. Und ich war immer schon ein bisschen provokant, ich bin es bis heute. Und wir waren auf so einem Flur mit, ich weiß nicht, mit wie vielen Familien gelebt. Und die waren alle perfekt. Die waren alle perfekt, die haben mich so genervt. Ja, weil diese perfekten Familien haben mich ja angeklagt, dass ich nicht perfekt bin irgendwo. Einfach nur durch ihr Verhalten. Und da gab es diese eine ganz besonders perfekte Familie. Die waren noch perfekter als perfekt. Ich meine, die waren high level. Und ich sage, Herr, ich halte das nicht aus. Herr, hilf mir, diese Menschen zu lieben. Hier rede ich von Christen, ich rede nicht einmal von bösen Menschen, okay? Und der Herr sagt zu mir, dann nimm doch einfach Zeit mit ihm. Herr, ich sag gerade, könntest du ihn nicht verändern? Und der Herr sagt, nee, ich möchte dich verändern. Und ich habe angefangen, ganz viel Zeit mit diesem Vater der Familie zu nehmen, was am Anfang echt schwer war. Wir sind nicht Best Friends geworden, aber ich habe ihn lieb gewonnen. Weil ich das Licht habe brechen lassen und Mitgefühl, also meine Emotionen erlaubt habe, mit hineinzugehen und meine Emotionen zu überwinden. Auch in der Welt genau das Gleiche, hineinzugehen und den Menschen zu zeigen, dass man sie unterstützt. Weil Mitgefühl wird immer Unterstützung hervorbringen. Mitgefühl wird Unterstützung, das Verlangen, jemanden mit zu unterstützen. Und wenn man dann da drin ist, dann kann das Licht der Gnade gebrochen werden. Der Strahl der Gnade. Gnade heißt Vergebung. Gnade heißt nicht nur Vergebung empfangen. Gnade heißt Vergebung geben. Und das heißt Wiederherstellung. Vergebung ist immer Wiederherstellung der originalen Dinge. Gnade heißt, in Vergebung mit Menschen zu leben, die sich dir gegenüber so verhalten, dass es nicht einfach ist, sie anzunehmen. Die dich verletzen. Die dich ablehnen. Gnade. 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 Das heißt, dich so zu halten, als ob sie immer nett mit dir gewesen sind. Als ob sie dich immer ermutigt hätten, Unterstützer zu sein, dieses Licht scheinen zu lassen. Ihnen zu vergeben in deinem Herzen, damit du aus Gnade heraus, basierend aus Mitgefühl und bedingungsloser Liebe, so ihnen das Licht Christi bringen kannst. Britta hatte eine Vision im Lobpreis und sie hat gesehen, wie der Herr einen roten Teppich ausgerollt hat für die Gemeinde. Und der Teppich, der war beleuchtet, aber kein Mensch war auf dem Teppich. Und ich habe gesagt, Herr, das ist eine komische Vision, was möchtest du sagen? Und der Herr sagte, Menschen werden erst auf diesem Teppich gehen, wenn sie wissen, dass sie so willkommen sind, wie sie sind. Wirklich so willkommen, wie sie sind. Wenn sie eingeladen werden und über diesen Teppich geführt werden. Und dann habe ich selber eine Vision gesehen und ich habe gesehen, wie wir als Christen oft in so einem Haus stehen können, in einem Gemeindehaus, im Haus stehen können. Und der Teppich ist ausgerollt. Aber wir warten, dass Leute von alleine kommen. Und der Herr sagt, nein. Geht dem Teppich entlang, zur anderen Seite, da wo er am Ende bei den Menschen ist. Nimmt sie an die Hand, über diesen Teppich. Was ist der Teppich? Ein roter Teppich ist ein Zeichen der Ehre. Ehrt sie mit eurer Zeit, eurer Aufmerksamkeit, indem ihr euch in sie investiert, sie an die Hand nehmt und langsam zum Herrn führt. Zum Haus des Herrn, in seine Gegenwart. Ich glaube, der Herr möchte euch ermutigen darin. Wenn wir in dieser Gnade wandeln, dann passiert etwas. Wenn also Mitgefühl da ist, Gnade, wir diese bedingungslose Liebe haben, dann stellt sich Frieden ein. Ruhe für die Seele, Shalom. Wir können Jeremia lesen, da ist Israel, ist in der Gefangenschaft Babylons. Und da steht, suchet den Frieden der Stadt, denn in ihrem Frieden werdet ihr euren Frieden finden. Genau gesagt steht da, suchet den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen geführt habe. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du bist Gefangener Tuns. Du bist ein Gefangener Tuns, weil der Herr hat dich in deine Stadt geführt. Mit einem Ziel, dass du den Frieden dieser Stadt suchst, denn dein Frieden hängt von ihrem Frieden mit ab. Wow. Dein Frieden innen wird sich nicht ändern, aber dein äußerer Friede wird sich ändern, indem du die Werte des Reiches Gottes hineinbringst. Und wenn Frieden da ist, dann wird der Mensch plötzlich was großzügig. Weil dann ist er nicht mehr gestresst, ist nicht mehr voller Angst, voller Hass, voller Ablehnung, sondern er hat Shalom gefunden. Und in diesem Shalom ist er bereit zu geben. Aufmerksamkeit, Zeit, Dinge zu teilen mit dem Umfeld, weil man selber in Ruhe ist. Und wenn wir dieser Geist, dieses Licht der Großzügigkeit, das zweite Mal gebrochen, hinauslassen, dann können wir wirklich Kraft und Heilung und Befreiung in die Gesellschaft hinausbringen. Und das ist die Berufung der Gemeinde. Das ist die Berufung der Kirche. Das ist unsere einzelne Berufung. Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Diese sieben Bilder, diese sieben Strahlen des Lichts. Und ich möchte dich kurz einladen, darüber mal kurz nachzudenken. Wie es in deinem eigenen Leben aussieht. Wenn du jemand bist, du bist hier und du hast den ersten Zerbruch, vielleicht hast du dein Leben nie Jesus gegeben, dann fängt es damit an, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Aber wenn du das gemacht hast, dann ist es eine Entscheidung, sich ein zweites Mal zu demütigen und sich selber diese Fragen zu stellen. Und das ist ein ganz wichtiger. Die Bibel spricht davon, dass wir in den Spiegel gucken sollen. Das ist wie sein Wort ist ein Spiegel. Und im Spiegel entdecke ich, wie ich selber bin. Und dann kann ich mich Fragen stellen. Ich stelle mir immer wieder diese Fragen. Herr, suche ich wirklich deinen Willen immer zuerst? Herr, liebe ich die Welt? Denk mal kurz drüber nach, lass mal, scan mal kurz dein Umfeld. Liebst du diese Welt? Liebst du diese Welt? Am ersten Abend, am Freitagabend, nachdem wir hier fertig waren, dachten Britta, wir müssen noch mal diese Welt ein bisschen hier erleben von Thun. Da sind wir in den Pub gegangen. Voll die Atmosphäre da drin, voll Action. Ich dachte, ja, jetzt kriege ich ein bisschen die Gesellschaft von Thun mit. Einfach, ich will die Welt spüren. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Jesus hat mich rausgenommen. Aber ich will sie spüren, weil wenn ich sie nicht spüre, kann ich sie nicht lieben. Ich will sie spüren. Ich will da drin sein, mittendrin. Herr, habe ich eigentlich Mitgefühl mit meinen Menschen? Oft ist das so in unseren Medien, wir erleben so viel grausame Nachrichten in diesen Tagen von Krieg und Leid und Terror und all das. Die Seele macht dicht. Kennt ihr das? Und dann siehst du irgendjemanden tief traurig oder gehst vielleicht einkaufen in der Migros oder wo auch immer und da ist ein Mitarbeiter und du siehst die Traurigkeit, aber du lässt es an dir vorbeigehen, weil eigentlich bist du voll. Du hast genug Leid gesehen, allein in den Medien. Und der Herr sagt uns, nein, wir müssen Mitgefühl haben. Er möchte, dass wir Mitgefühl haben und dass diese Menschen zum Ausdruck bringen. Und wenn es nur ein nettes Wort ist, eine Ermutigung, ein Kompliment, strahlen damit. Weil wenn wir damit anfangen, dann bringen wir dieses Licht hinein. Und die Menschen werden sich genau an dieses Licht erinnern. Nächstes Mal, wenn du dort einkaufen gehst, werden sie sich daran erinnern, du bist doch die nette Person, die. Haben wir Gnade oder gibt es Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir echt Schwierigkeiten haben, diese Gnade zum Ausdruck zu bringen? Weil sie immer wieder das Gleiche machen. Immer wieder. Das ist für mich auch persönlich immer wieder eine Herausforderung. Ja, und deswegen auch immer wieder gucken, sind die verschiedenen Farbstrahlen intakt bei mir? Sind sie intakt? Shalom, habe ich wirklich Frieden? Einen perfekten Frieden, der nicht abhängig ist von Ruhe. Shalom, Friede ist nicht abhängig von Ruhe. Wenn wir Frieden nur in der Ruhe finden, dann sollten wir Buddhisten werden. Der Christ braucht keine Ruhe. Der Christ braucht inneren Frieden in der Welt. Shalom macht das von innen, nicht von außen. Bin ich großzügig? Frage ich mich immer wieder. Herr, bin ich großzügig mit dem, was du mir gegeben hast an Zeit, Kompetenz, Talent, Begabung, Finanzen, alles. Und das siebte, Herr, habe ich Glauben und Mut, Kraft zum Ausdruck zu bringen. Wir sind Pfingstgemeinde. Pfingstgemeinde heißt Power. Pfingsten heißt Kraft. Kommen wir nicht drum herum. Herr, gebrauche uns. Und lass uns so zum Abschluss jetzt kurz vielleicht die Augen schließen. Ich möchte kurz beten. Ich möchte dich bitten, dass du kurz diese sieben Farben, diese sieben Strahlen des Lichts, die ich erwähnt habe, Gott zuerst, Liebe zur Welt, Mitgefühl, Gnade, Frieden, Großzügigkeit, Kraft, dass du dich kurz selber fragst, hey, ist da gerade eins dieser Strahlen ein bisschen unterbelichtet in meinem Leben? Und wenn das der Fall ist, dann sag das bitte mit deinen eigenen Worten jetzt kurz dem Herrn. Herr, boah, die Farbe meiner Kraft ist gerade nicht so sichtbar, Herr. Sorry, tut mir echt leid. Oh Herr, ich habe gerade gar nicht so viel Mitgefühl für meine Menschen. Ich habe mal Gefühl, meine Emotionen sind beschäftigt mit ganz anderen Dingen. Ich habe gar keine Kraft mehr, gar keinen Platz mehr für Mitgefühl für Menschen. Bitte hilf mir, Mitgefühl für Menschen zu haben. Sag das kurz mit deinen eigenen Worten. Sag das kurz mit deinen eigenen Worten. Das Schöne bei Gott ist, dass er intrinsisch arbeitet. Das heißt, wir müssen uns nicht bemühen zu lieben, sondern wenn wir ihn darum bitten, dann erweckt er die Liebe in uns und das ist wie eine Quelle, die sprudelt. Wir können uns nicht bemühen, Frieden zu haben. Er schenkt Frieden. Wir müssen einfach nur uns darüber bewusst sein, dass wir eine Sache nicht haben. Und das ist auch wieder ganz normal. Es wird immer Farben geben, die unterbeleuchtet sind. Das Wichtige ist, ehrlich mit sich selber zu sein. Sagen, Gott, das fehlt mir gerade. Ich demütige mich vor dir, vor dem Stein, dem Eckstein. Ich demütige mich vor dir, sage, hilf mir bitte. Und dann ist es der Job des Heiligen Geistes, und der macht das, von innen heraus, diese Quelle wieder freizusetzen. Es gab im Alten Testament so eine Strategie der Philister. Sie haben die Brunnen versandet. Wenn sie irgendwo hinkamen, wurden Brunnen versandet in dieser Zeit. Warum? Weil da, wo kein Wasser war, war kein Leben möglich. Und der Teufel macht genau das. Er probiert, unsere sieben Brunnen zu versanden. Und ab und zu brauchen wir den Herrn. Sagen, Herr, bitte hilf mir, das zu entsanden. Das ist einfach das Leben. Ich bin immer wieder im Nacharbeiten. Ich muss immer wieder entsanden. Aber was mir hilft, ist, ehrlich mit mir selber zu sein. In den Spiegel zu gucken. Herr, ist mein Lichtstrahl siebenfältig? Oder fehlen da ein paar Farben? Sind unterbeleuchtet? Und da, was passiert, wenn die nicht klar gefiltert sind, wisst ihr, was wir werden? Farbenblind. Da kommt das Farbenblinde letztendlich dann, wenn wir nicht mehr die Farben klar sehen und plötzlich sehen wir verschiedene Mischungen und das sieht ganz anders aus. Und da möchte der Herr etwas tun. Lass uns beten. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für die ganze Konferenz von Kraft zu kräftig. Herr, wir haben gelernt, wir haben gesehen, dass du derjenige bist, der uns Kraft gibt, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir nicht mehr Kraft brauchen, weil es eigentlich nicht mehr Kraft gibt, als du gibst. Aber wir wollen kräftig leben. Herr, mein Gebet heute zu dieser Abschlussgottesdienst ist, Herr, dass wir kräftig in kräftigen Farben strahlen. Dass alle diese sieben Strahlen kräftig aus uns heraus leuchten in unser Umfeld. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, immer wieder in den Spiegel zu gucken. Und uns ehrlich zu fragen, und dich zu fragen, Herr, leuchten die Farben. Und wenn was nicht ist, Herr, danke, dass deine Gnade so groß ist, dass wir uns zu dir wenden können, beten können, sagen, hilf uns, Herr, diese Brunnen zu entsanden. Herr, zeig mir, was ich tun soll. Herr, und ich will mich demütigen vor dir, und das wollen wir heute tun, Herr, in diesem Gebet. Wir bekennen mit unserem Mund, dass du das Licht der Welt bist. Und wir glauben in unserem Herzen, dass du, Licht der Welt, in uns wohnst. Denn wir haben uns vor dir demütigt und wir haben dich zum Herrn unseres Lebens gemacht. Und wir sprechen aus, dass wir uns ein zweites Mal demütigen, damit die Farben hinausstrahlen. Herr, und ich bete für die Familie hier in Thun. Herr, dass du, Geist Gottes, in den Herzen ein Verlangen aufsteigen lässt, dass sie auf Menschen zugehen, dieser Segen sind, sie auf den roten Teppich führen und in das Haus des Herrn bringen. Herr, dass dieser rote Teppich ein Ort fast der Begegnung ist, weil so viele Menschen darauf gehen. Herr, ich bitte dich da um eine ganz neue Frische in der Hingabe, in der Offenbarung, in der Hingabe an dich, an deinen Plan, an deine Vision. Herr, dass wir dieses Licht in dieser Welt sind, den Frieden der Stadt suchen, unseren Frieden darin finden. Herr, dass diese Gemeinde einen Ruf hat in der Stadt, ein Ort des Segens und des Lebens zu sein, der bunt leuchtet, weil er die Vielfalt der Güte Gottes darstellt. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Ja, wir sind bewegt, glaube ich, alle bewegt, herausgefordert, viele Bilder und Gedanken im Kopf und Herz. Ich glaube, diese Vision vom roten Teppich bringt den heutigen oder vielleicht das ganze Wochenende gut auf den Punkt, wo der Herr uns anstößt, uns leitet, jedes Einzelne. Wir danken euch, Britta, Björn, dass ihr uns gedient habt und eure Leben sind Botschaften. Auf ihrer Website ist ein Film über die 7 ersten Jahre in Marseille, habe ich heute Morgen entdeckt. da sieht man den Preis des Leidens wahrscheinlich, so heißt er, glaube ich. Und wenn man ein bisschen in dieses Leben hineinsieht, ist einfach jedes Wort auch über Jesus und Jesu Kraft nochmal anders. Ich habe gedacht, als ich dann eben dir das Abendmahl nahm und das Brot in den Mund steckte, so nach 10-mal Wohnung ausrauben, ich weiß nicht, wie ihr jeweils reagiert habt, aber wahrscheinlich waren auch Tränen und Ärger und Zorn und Enttäuschung und jetzt ist genug. Und vielleicht habt ihr dann auch wieder Abendmahl genommen und gesagt, aber der Herr ist ja bis zum Kreuz gegangen. Wir fahren weiter. So stelle ich mir das vor, war es vielleicht manchmal. Wir danken für eure Botschaften, für euer Leben. Und ich glaube wirklich, ihr habt jetzt offene Türen in der Schweiz. Ihr habt ja verschiedenste Anfragen jetzt plötzlich, habe ich gehört. Am ersten Abend war ja der Titel, wir brauchen 153 Fische, hier sind sie. Also nicht gerade 153, aber ein paar Thunfische, die geben wir euch mit als Erinnerung. Kommt doch nach vorne. Und ich bitte auch die Ältesten, die hier sind, Andi Stucki, wir waren gestern Mittag auch noch zusammen, Thomas, kommt, wir wollen beten für euch, für euren Dienst und auch für Bewahrung. Ihr seid ja weiter in Marseille und Marseille wird nicht heiliger von heute auf morgen. Und ich bitte die Gemeinde aufzustehen, wir wollen im Herzen mitbeten.
Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns auch immer wieder den Wert zeigst, den wir für dich haben. Und wir durften dieses Wochenende so viel wieder von dir lernen und erkennen, welchen Wert du uns Menschen gibst. Und wir wollen uns eins machen und Björn und Britta wirklich segnen. Ich möchte ganz speziell einfach um noch mehr Glaubensstärke bitten. Ich denke, wir können nie genug Glauben haben. Segne sie mit deinem göttlichen Glauben. Segne sie mit Gesundheit, dass sie sich körperlich topfit fühlen und sie das auch wirklich sind, damit sie ihren Dienst gut verrichten können. Jede Krankheit, jedes Gebrechen soll weichen, soll fern weg sein. Und wir bitten einfach auch um viel Weisheit für sie. Danke, Jesus, du gibst, wenn wir bitten, und wir beten und bitten dich darum.
Jesus, wir bitten darum, dass ihr Vorbild, ihr Leben sich weiter multipliziert durch ihre Familie, wo das ja deutlich angefangen hat, durch Marseille, durch ihre Netzwerke in der ganzen Welt. Multipliziere ihre Hingabe, ihre Leidenschaft der ganzen Welt, nicht nur in den Pfingstbewegungen, weltweit, fahr weiter. Und dass sie Nachahmer finden, immer wieder, Frauen und Männer, die sagen, dass wir mit derselben Entschiedenheit gehen wir und stehen wir da für Jesus Christus.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der gleiche Gott bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das dürfen wir auch sehen, jetzt gerade im Leben von Björn oder von Britta. Du stehst zu deinem Wort, wo immer wir Menschen sind. Und so möchten wir einfach euch zwei segnen im Namen Jesu. Mit neuer Kraft, mit neuer Zuversicht, mit Fülle vom Himmel, dass euer Leben weiter Strahlkraft hat, dass es Auswirkungen hat in noch so viele Menschenleben, in Marseille und weltweit. Komm, Geist Gottes, segne du, erfüll du sie, erfrisch du sie und gib ihnen immer wieder neue Kraft, neue Visionen und begegne ihnen, wie sie es brauchen, dass sie den Auftrag, den du ihnen gegeben hast, können weitertragen. Wir danken dir für sie und für ihr Leben, für ihre Familie. Beschütze und bewahre du sie. Gang du mit ihnen, gang du ihnen voran. Wir danken dir. Der Segen Gottes sei mit euch.
Amen. 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 Der Platz nehmen.
Wir kommen zum Schluss von dem Gottesdienst. Gestern hat mir jemand, ich mit jemandem ein Gespräch gehabt, der hat mir gesagt, die Botschaft von Wörn hat ihn aufgeregt. Er hat sich genervt. Und warum genervt? Weil er nicht einfach kann so weiterleben, so ein bisschen sein, so eine Bequemlichkeit, sondern er ist herausgefordert worden, aufzustehen, etwas zu machen. Nicht einfach der Wohlfühlzone bleiben. Und vielleicht geht es manchem heute Morgen so. Du kannst sagen, schöne Predigt sein, gut tun. Aber herausfordernd. Es war nicht einfach nur ein Bauchpinsel, sondern du bist gefordert, etwas umzusetzen. Die Lichtstrahl zu sein in deinem Leben. Und die kommen nicht, wenn du in deinem Zimmer hockst und sagst, dass du eine stille Zeit machst. Sondern du musst im Alltag etwas umsetzen, etwas ändern. Und es kostet dich etwas. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in den kommenden Wochen an die Botschaft zurückzudenken und zu handeln. Nicht sie einfach wegzulegen und als gute Konferenz abzutun, die schön war, wo wir Gott erlebt haben, sondern es soll eine Konferenz sein, die deine Zukunft verändert, die dein Leben verändert, die Einfluss hat auf dein Umfeld. Lass das mit dem rausgehen. Pack's. Geht auch zu mir. Auch ich muss aufstehen. Und so müssen wir alle. Lass uns mutig sein. Gott ist mit uns. Der Heilige Geist steht zu dir, wenn du zu ihm stehst. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Nach dem Gottesdienst ist die Zeit, nach vorne zu kommen. Ein Mensch, der mit dir betet. Wenn du das Anliegen hast, dann willst du festmachen und sagen, ja, ich will aufstehen. Ich will mutig über die Linie hineingehen und mehr umsetzen von dieser Kraft, die ich in mir habe. Dann komm vorne. Oder in der Cafeteria, vielleicht hast du noch Gespräche. Redet über das. Sag, was dich herausfordert und wo du den nächsten Schritt machen möchtest. Wenn du das ernst nehmen. Ich möchte beten und nachher singen wir das Lied Blessing als Abschluss von dem Gottesdienst. Und nach dem Lied ist dann fertig, dann dürfen wir rausgehen oder eben noch hier zum Kreuz beten. Jesus, ich danke dir für die Zeit. Danke dir, dass du uns zu den Björn herausgefordert hast, einen Unterschied zu machen, eben Licht zu sein. Nicht nur hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, am Sonntag, am Morgen, sondern insbesondere im Alltag. Danke, Vater, dass du jedem von uns Mut schenkst. Und ich möchte Mut aussprechen über jedem Einzelnen, der hier ist. Mut, die Kraft, die uns geschenkt worden ist, zum Einsatz zu bringen. Und Licht zu sein, dort, wo wir Licht dürfen sein. In all diesen 7 Farben, wenn wir rausgehen. Ich segne euch mit Kraft, mit Liebe, mit Freude, mit Geduld, mit dieser Gnade für unsere Mitmenschen. Amen.